wunderschönen guten Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Nicht zum ersten und vor allem auch nicht zum letzten Mal beschäftigen wir uns heute mit der großen Krise, die seit Ende 2008 offenbar ist, die sogenannte Finanzkrise, die in Wirklichkeit natürlich eine Wirtschaftskrise und vor allem eine Krise der gesamten kapitalistischen Gesellschaft ist. Und heute saugt den ideologischen Staub Joachim Bruhn in einem Vortrag über Kalkül und Wahn, Vertrauen und Gewalt vor dem Ausnahmezustand des Kapitals. Viel zu lernen über die Unzulänglichkeiten der subjektiven wie auch der objektivistischen Geldtheorien und anderer ideologischer Vorstellungen dieser Gesellschaft.
Ich möchte eigentlich gar nicht so viel hier aus eigenem referieren, sondern euch vor allen Dingen mit Zitaten bombardieren. Ich hoffe halt durch eine Konzentration dieses Zitatenunwesens eine neue Qualität zu erreichen. Getreu der Maxime, ich glaube von Walter Benjamin, dass man nichts zu sagen hat, sondern etwas zeigen muss. Und durch dieses Zeigen auf das Falsche vielleicht eine Evidenz erreichen kann. Für etwas anderes. Ich als gelernter Materialist, also wohlgemerkt nicht Marxist, auf den Unterschied komme ich dann noch irgendwann zu sprechen oder auch nicht, bin ja vor allen Dingen darüber erschüttert, dass sich in dieser Gesellschaft nicht allmählich eine große Panik breit macht. Man könnte ja annehmen, gerade weil die Zeitungen voll sind mit mehr oder weniger gelungenen Analogien zum Schwarzen Freitag von 1929, dass hier allmählich mal ein Run auf eine Bank stattfinden würde. Es gab ja vor einem Jahr den bislang ersten und einzigen Run auf eine Bank, auf die Northern Rock Bank in Glasgow, wo die Polizei, wie die FAZ schrieb, beruhigend auf die Massen einwirken musste. Aber in Deutschland gab es noch keinen Run. Und die Frage ist, woher kommt diese erschreckende Abwesenheit von Panik, die eigentlich zu erwarten wäre? Und ich denke, dass vielleicht die Lösung oder ein Indiz, wie dieses Rätsel aufzulösen ist, sogar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen war, wo es hieß, das Geld der Deutschen ist derzeit in einem logischen Rätsel angelegt. Das Geld ist sicher, weil es keiner haben will. Und keiner will es haben, weil es sicher ist. Das sei ein logisches Rätsel. Wo man praktisch sagen könnte auch, es genügt jetzt irgendwie einerseits der berühmte Tropfen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, also den allgemeinen Run auszulösen. Wir wissen ja alle, nach den Regeln von Basel II beträgt die Eigenkapitaldeckung 7%. Also die 7 ersten von 100 könnten, wenn sie die anderen 93 tottrampeln, unter Umständen noch zu ihrer Kohle kommen. Und trotzdem ist es so verdammt ruhig und still. Das kann meines Erachtens zwei Ursachen haben. Also eine typisch deutsche Derealisierungsstrategie, das ist ja auch ein freudscher Terminus. Verdrängen, abspalten, verleugnen sind ja die Grundeigenschaften eines realitätstüchtigen Bürgers in Deutschland und anderswo. Kann aber auch daran liegen, dass die Leute meinen, na gut, okay, die Eigenkapitaldeckung ist 7%. Jetzt nach diesem Schirm, den die der Staat über den Banken ausgespannt hat, sind sogar 10%, also von 100 kommen sogar 10% an ihr Geld. Oder auch ein Vertrauen in die zweifelsohne große inflationäre Macht des Staates. Man kann ja auch einfach den Geldausdruck verdoppeln und verdreifachen. Deutsches Geld, deutsches staatlich beglaubigtes Geld von 2023. Es beginnt mit 20 Millionen Mark, geht weiter mit 100 Millionen Mark. Dann haben wir hier einen 1.000-Mark-Schein, wo drauf gedruckt wurde 1 Milliarde Mark. Dann haben wir hier einen 10 Milliarden Mark. Also Geld ist genug da, kann man durchreichen lassen. Geld ist genug da. Ne? Und mein Großvater, der in der großen Inflation als armer Zimmermann sich durchschlagen musste, hatte zu Hause, ich schätze mal, 700 Milliarden Mark, Reichsmark, noch mit Golddeckung, also genug, um eine komplette deutsche Wirtschaft zu retten. Und er hat seinen Lebtag nicht verstanden, dass es weniger wert ist als eine Briefmarke von 45 Cent. Er hat es immer aufgehoben und wedelte im alten Club mit den Scheinen, ich bin reich. Ne? Die anderen lachten auch, ne? Die hatten aber auch noch Milliarden im Schrank stecken. Das Ausbleiben an Panik hängt irgendwie zusammen mit einem Staatsvertrauen, das heute noch grundlegender ist als 1920, 1923. weil ja der deutsche Staat, man könnte sagen, die wirkliche Gelddeckung des Euro oder der D-Mark, die sich hinter dem Euro versteckt, ist das abgrundtiefe Vertrauen der Deutschen in die Faschismusfähigkeit ihres Staates. Und solange dieser Glaube, der durchaus begründet ist, nicht angekratzt ist, solange ist der Euro sicher. Und die Meldung etwa, wie in der FAZ von Ende Oktober oder von übermorgen, ist ganz egal, in der Finanzkrise ganz gelassen, also ganz entspannt im Hier und Jetzt. Nur jeder 25. Deutsche hat bisher Geld verloren. Das sind ja nur 4%, dann ist ja die Währung noch gedeckt. Also für 7% nach Basel II ist es ja gedeckt. Und wenn man da nicht erklären kann, warum die Leute nicht massenhaft die Bank stürmen, es kann auch daran liegen, dass die Leute einfach nicht begreifen, was Geld ist. Es gibt ja verschiedene Wissenschaften vom Gelde. Die hervorragendste Wissenschaft ist die neuronale Psychoökonomie, die mit Hilfe der funktionellen Magnetfeldresonanztomographie, das ist ein Zungenbrecher, nicht nur für mich als Stotterer, funktionelle Magnetfeldresonanztomographie, da wird genau nachgewiesen, wo im Hirn so auratische Entladungen stattfinden, wenn etwa jemand eine Kaufentscheidung trifft. Und da ja es bekannt ist, Kredit kommt ja von Vertrauen darauf, dass der andere das Geld zurückgibt, das geborgt wird. Deswegen ist das Vertrauen eine der zentralen ökonomischen Ressourcen schlechthin. Und die neuronale Magnetfeldresonanztomographie oder auch Idiotographie versucht nun eben zu gucken, wo im Hirn entsteht eigentlich Vertrauen. Das ist ein Forschungszweig, wo sich bestimmt noch viele Akademiker dran gesund stoßen werden. Aber das erste Ergebnis ist einfach das, wie die Süddeutsche Zeitung vor kurzem schrieb, der Finanzcrash ist kein Wunder. Menschen sind einfach nicht dafür gemacht, mit Geld umzugehen. Denn, schreibt die Süddeutsche Zeitung, einen Bericht von einer Tagung, die in Köln gewesen ist, viele Probleme des realen Lebens kommen von unserer Unfähigkeit, mit Geld umzugehen, sagt der Verhaltensökonom Dan Ariely von der Duke University. Geld ist ein abstraktes Konzept, das wir Menschen nicht verstehen können. Preise sind Gefühlssache. Waren und Dienstleistungen haben nie einen objektiv korrekten Wert. Also wir bewegen uns in einer Welt von Phantasmen, Einbildungen, psychologischen Geheimnissen. Und man muss sich da nicht mehr wundern, dass dann sogar die Deutsche Bank nach ihren neuesten Analystenregelungen, also man dachte immer, das Wort heißt Analytiker, aber es heißt ja Analyst. Das muss irgendwie von Zyste kommen, also Gehirnzyste. Der Analytiker oder der Analyst, gerade der technische Analyst, ne, versucht immer das Verhältnis von Buchwert und Marktwert zu ermitteln. Er kann es einfach nicht begreifen, dass die Deutsche Bank nach dem Buchwert im Augenblick 38 Milliarden Euro schwer ist, aber nach dem Marktwert, nach dem Börsenwert nur 11 Milliarden Euro. Wo sind die 27 Milliarden Euro geblieben? Jetzt haben wir einerseits einen Buchwert, zu dem wurden Aktien, Papiere, Zertifikate, Derivate gekauft. Das ist also der objektive, authentische Wert, denn wir haben es ja gekauft, in Geld bezahlt und jetzt fehlen 27 Milliarden. Dann kann doch der Marktwert nicht der wirkliche Wert sein. Und hier muss irgendjemand her, der diese ungeheure Lücke schließt zwischen dem authentischen Wert, wie er in den Büchern steht, und dem Marktwert, wie er bezahlt wird. Zwischen Wert und Geld tut sich eine Lücke auf, die man fast schon einen Abgrund nennen könnte. Und in diesem Problem, in diesem Abgrund, treibt sich die ganze gegenwärtige Wirtschaftspresse haltlos herum. Zeigen, dass genau das die Weise ist, wie Ideologie produziert und reproduziert wird, weil man sich ja Ideologie nicht vorstellen darf als ein Dogma, an das man zu glauben hat, so wie das Dogma von der Heiligen Trinität oder von der Geburt Jesu oder das Ohr der Jungfrau und diese ganz anderen Märchen. Das war ein Dogma, die hatte man zu glauben. Wer es nicht glaubte, war des Todes als Hexe oder als Ketzer, sondern das moderne ideologische Syndrom ist die Meinung. Man muss eine Meinung haben, jeder hat eine andere, und man muss diese Meinung eben endlos diskutieren und sich in diesem Oszillieren der Meinungen gegenseitig verhetzen. Der eine sagt, Wert ist objektiv, das ist der Buchwert, ist vielleicht sogar das Gold als Naturwert, weil Gold so knapp ist. Die anderen sagen, nein, Wert ist subjektive Wertschätzung. Etwas ist so viel wert, wie ich bereit bin, dafür zu bezahlen. Wenn ich bereit bin, für ein halbwegs passables Friesisch-Herbe-Jever 3 Euro zu bezahlen, obwohl es nur 1 Euro kostet, ist es eben 3 Euro wert. Und der Wert ist eine reine Einbildung. Das sind die beiden Meinungen, die in der Wirtschaftspresse endlos hin und her diskutiert werden. Und das ist genau die Weise, wie sich Ideologie nicht als Dogma, sondern im Pluralismus der Meinungen reproduziert, als ein ständiges Oszillieren zwischen diesen sich scheinbar gegenseitig vollkommen ausschließenden Thesen. Ist jetzt Wert etwas Objektives, was sich letztendlich in einem Naturgegenstand Gold verkörpert? Oder ist Geld rein subjektiv Wertschätzung? Meinungen haut man sich endlos um die Ohren und da ist Tante Emma um die Ecke auch nicht klüger als der Herr Sinn vom Weltwirtschaftsinstitut, nur der Herr Sinn kann es halt mit mathematischen Modellen noch endlos hochrechnen und so der Ideologie eine Art verwissenschaftlichen Anschein geben und damit das erfüllen, was Marx über die Vulgärökonomie in der berühmten Fußnote MW 23, Seite 73 unten ausgeführt hat, nämlich, dass Ideologie der Wissenschaft nicht anderes ist als ins System gebrachter Common Sense und Alltagsverstand. Dazu nun einige mit mehr oder weniger gelungene Anmerkungen in Form einer kleinen Zitatenschlacht über das Wesen der Nationalökonomie und darüber, wie das nun bei den Einzelnen so ankommt. Erstmal heißt es ja, aus der Geschichte nichts gelernt. Stimmt vollkommen, klar. Aber kann man überhaupt aus der Geschichte lernen? 1931 hat Kurt Tucholsky einen kurzen Abriss der Nationalökonomie gegeben unter dem Pseudonym Peter Panther in der Weltbühne, wo er kurz und knapp feststellt, Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wundern, warum sie kein Geld haben. Das hat mehrere Gründe. Die feinsten sind die sogenannten wissenschaftlichen Gründe, doch können solche durch eine Notverordnung aufgehoben werden. Über die ältere Nationalökonomie kann man ja nur lachen. Und dürfen wir daher dieselben Stillschweigen übergehen. Sie regierte von 715 vor Christo bis zum Jahre 1 nach Marx. Seitdem ist die Frage völlig gelöst. Die Leute haben zwar immer noch kein Geld, wissen aber wenigstens warum nicht. Dann geht es so weiter hier. Sein Text, der ist also sehr aufschlussreich. Was die Weltwirtschaft angeht, so war sie schon 1931 verflochten. Naja, klar, ne? Geld ist weder ein Zahlungsmittel noch ein Tauschmittel. Auch ist es keine Fiktion. Vor allem aber ist es kein Geld. Für Geld kann man Waren kaufen, weil es Geld ist. Und es ist Geld, weil man Waren kaufen kann. Doch ist diese Theorie inzwischen fallen gelassen worden. Woher das Geld kommt, ist unbekannt. Es ist eben da, beziehungsweise nicht da, meist nicht da. Das im Umlauf befindliche Papiergeld, die 10 Milliarden, sind durch den Staat garantiert. Dieses vollzieht sich derart, dass jeder Papiergeldbesitzer zur Reichsbank gehen kann und dort für sein Papier Gold einfordern kann. Das kann er. Die oberen Staatsbankbeamten sind gesetzlich verpflichtet, Goldplomben zu tragen, die für das Papiergeld haften. Dieses nennt man auch die Golddeckung der Währung. Geht das ein bisschen so weiter und so, also sehr amüsant von 31. Zusammenfassend kann man sagen, die Nationalökonomie ist die Metaphysik des Pokerspielers. Dabei ist es auch geblieben, wenn auch mittlerweile auch im Einfluss des Feminismus in der Geldforschung große Fortschritte gemacht worden sind. Also man hat ja mittlerweile das Gender-Mainstreaming auch des Geldes erfunden. Da war vor kurzem auch wieder ein FAZ. Kann man übrigens 14 Tage gratis zum Probeabonnement beziehen, das reicht dann auch. Früher hieß es ja, wer nichts wird, 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 wird. Heute heißt es, wer nichts wird, wird, Volkswirt. Und wer halt, wem es halt zum Sozialisten nicht reicht, der muss eben Soziologe werden. Ne? Und so tummeln sich halt auf diesem Gebiet eine ganze Reihe von hochwissenschaftlichen Leuten. Etwa eine neue Studie kommt zum Ergebnis, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten, so hat dies negative Auswirkungen auf die Financial Funds Performance. Überschrift Liebling, wir müssen miteinander reden. Abbildung, zwei Menschen verschiedenen Geschlechts. Ja, im Bett. Und es ist von vier Autoren geschrieben worden. Ich darf mal kurz vorlesen, um zu zeigen, dass die Oszillation der Ideologie im Streit der Meinung natürlich immer mit einem großen Geklingel an akademischen Titeln natürlich vollzogen wird. Es schreiben diesen Artikel Michaela Bär, Center for Financial Research, CFR aus Köln. Alexandra Niesen, Visiting Scholar of Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston und Center for Financial Research, CFR Köln. Dazu, jetzt kommen die Männer, Dr. Stefan Rünzi, Visiting Assistant Professor of Finance, McCombs School of Business, University of Texas, Austin und Center for Financial Research, CFR Köln. Bevor jetzt das Gender Mainstreaming beim Geld begonnen hat, ging es ja erstmal nur um Männer, weil Männer halt irgendwie in die Rolle des guten Hausvaters und des Geldausgebers geraten ist. Da wurde schon festgestellt, dass jeder Manager, der größer ist als 1,90 und mehr Kilo hat als 82 Kilo, pro Zentimeter höheres Körpermaß und Kilo höheres Körpergewicht mit einem 2-5%igen Abschlag bei den jährlichen Boni rechnen muss. Es gibt also eine Relation. Man muss schon als Manager die anderen überragen. Ist man aber 2 Meter groß, ergibt sich der Verdacht, man würde auf die Anleger herabschauen. Also verdient der Manager weniger. Ist er zu dick? Ist er nicht fit for fun, sondern hat eben zu viele Kilos auf den Hüften? Dann gibt es wieder weniger Geld. Also das ist schon alles erforscht worden, wie immer von Soziologen. Jetzt kommt aber hier Michaela Beer vom CFR, die eine umfangreiche Studie gemacht haben mit dem Titel The Impact of Work Group Diversity on Performance, Large Sample Evidence from the Mutual Fund Industry, wo diesem alten Aberglauben nachgeforscht worden ist, Frauen könnten in das Finanzmanagement sogenannte Soft Skills, also weiche, sanfte, nachhaltig mütterliche Energien einbringen. Und deswegen müsste man darauf achten, dass die Leitungsteams in Banken immer gemischt geschlechtlich besetzt sind. Ich weiß nicht, was die Anhänger des Speziesismus sagen, dass da keine Nashörner und auch Rindviecher mit dabei sein können, das noch nicht erforscht. Also für die Akademiker unter euch ein breites Forschungsfeld. Aber man hat jetzt mit Männern und Frauen erforscht und das Ergebnis ist also niederschmetternd. Erst hat man erwartet, dass, Zitat, Frauen aufgrund ihres integrativen und unterstützenden Verhaltens zur Harmonie in Teams beitragen. Man sollte also einen positiven Einfluss von gemischtgeschlechtlichen Teams auf die Team-Performance erwarten. Das war die Arbeitshypothese. Das Ergebnis war niederschmetternd. Nämlich, Zitat, im Mittel erzielt ein Team, das aus 3 Männern und einer Frau besteht, eine pro Jahr um 1,22% niedrigere Rendite als ein Team, das nur aus 4 Männern oder nur aus 4 Frauen besteht. Also man hat die Sache mit dem Profit ganz genau auf 1,22% ausgerechnet. Und wer jetzt laut rufen wird, das meint doch Marx mit dem Begriff des Fetischismus. Der hat ganz genau recht. Und aus den Zeiten, als man noch dachte, Warenfetischismus ist nichts Besonderes, sondern es geht immer aufwärts, hat etwa eine Versicherung, die auch auf Fondsbasis basiert, die jetzt auch beim Staat betteln geht, die DEVK, dankenswerterweise den marxischen Begriff des Fetischismus in ein Bild gefasst. Das Bild zeige ich mal hier. Ne? Das ist hier ein Werbeplakat der DEVK von 1998. Die Ernte wird gut, heißt es hier. Und man sieht eben, wie das Geld aus der Ackerkrume wächst. So muss es sein, sagen wir es in Deutschland. Hier kein abgehobenes Zeug, sondern das Geld wächst direkt aus dem deutschen Mutterboden. Und überall, wo das eben nicht so ist, ne, da liegt irgendwas im Argen, beziehungsweise die Amerikaner sind dran. Und wenn die Amerikaner dran sind, dann ist es eben so, wie auch schon das Bankenopfer Frau Mattei neulich bei Menschen bei Maischberger gesagt hat, ich verstehe das alles nicht, das ist ja alles amerikanisch. Und deswegen, damit ich dann im Nachhinein auch nicht mehr mit Auskünften zur Volkswirtschaft belästigt werde, möchte ich euch hier aus dem Mitarbeitermagazin der Dresdner Bank, Dresdner Banker, vom letzten Jahr kurz alles mitteilen, was ich zur Volkswirtschaft im engeren Sinne zu sagen habe, was ja eigentlich nur Aufklärung ist über diesen anglosächsischen Finanzslang. Man muss also so circa 4, 5 Sachen beherrschen, dann geht das schon. Und die Leute, die das anwenden, diese feine Wissenschaft, sind alles studierte Leute, denen man glauben kann. Leute eben vom Schlag des CFR Köln, etwa Hans-Ulrich Cyriax. Kennt keiner, aber er ist 40 Jahre alt, studierte politische Wissenschaft und Journalismus und arbeitet seit mehr als 10 Jahren im Bereich der Marken- und Identitätsentwicklung bei der Dresdner Bank. Und sein Hauptanliegen ist es hier im Interview, es geht darum, das Versprechen als Markenerlebnis glaubwürdig umzusetzen und ein konsistentes und glaubwürdiges Markenerlebnis zu vermitteln. Dafür studiert man politische Wissenschaft. Ist aber auch kein Wunder, weil Friedrich Merz, auch ein großer Politologe, hat vor kurzem ein Buch geschrieben, Mehr Kapitalismus wagen. Da schreibt er ganz klar, wir fragen als Politologen, ganz grundsätzlich danach, wie sich politische Herrschaft von Menschen über andere Menschen legitimieren und rechtfertigen lässt. Also er fragt nicht danach, ob Herrschaft von Menschen über Menschen überhaupt gerechtfertigt und legitimiert werden soll, sondern er fragt danach, wie es gerechtfertigt werden kann. Also eine typisch wissenschaftliche Fragestellung. Das Ganze führt eben darauf hin, wie nun diese Wissenschaft funktioniert, eben was dieses angloamerikanische Finanzgeschwafel ist. Und da will ich gerade mal ein paar Sachen vorlesen. Wichtig ist es immer, dass man das Wort Swap richtig ausspricht. Ich weiß nicht, ob es richtig kann, aber man müsste eigentlich das Wort Swap so aussprechen, wie ein Ochsenfrosch eine Blase macht. Swap. Ne? Ich hoffe also jetzt, hier verzeiht mir, dass ich das nicht immer ganz schaffe, aber es sind hier so die 10 Zentralbegriff, die man einfach wissen muss, um in der Ökonomie mitreden zu können. Erstens ABCP, Asset-Backed Commercial Paper, ist eine kurzlaufende, forderungsbesicherte Schuldverschreibung. ABC-Index, Risikoindex für mit US-Hypotheken besicherte Wertpapiere, basierend auf den Prämien der entsprechenden Kreditversicherung, Kredit-Default-Swap, Conduit. In der Regel von Banken ins Leben gerufene Zweckgesellschaft für Verbriefungstransaktionen. Refinanzierung durch die Ausgabe von ABCP. Habe ich ja schon erklärt. Covered Bonds. Besicherte Schuldverschreibungen. Vergleichbar dem deutschen Pfandbrief. Da hören wir auf. Da ist jetzt Sicherheit. Collateralized Debt Obligation, CDO, Spielart eines forderungsbesicherten Wertpapiers mit der Besonderheit verschiedener Risikotranchen. Tranchieren, das kann jeder, der mal einen Braten gemacht hat. Collateralized Loan Obligation, CLO, wie CDO. Als Basiswert werden Leveraged Loans verwendet. Credit Default Swap. Kreditversicherung in Form eines Kreditderivats zum Handeln mit Ausfallrisiken. LCDX-Index. Risikoindex für mit US-Leverage-Loans besicherte Wertpapiere basierend auf den Prämien der entsprechenden Kreditversicherungen. Kredit-Default-Swap. Leverage-Loans. Risikoreiche Kredite zur Finanzierung stark gehebelter Firmenkäufe durch Beteiligungsgesellschaften. SIF. Geschrieben SIV, Structured Investment Vehicles, wahrscheinlich nicht mit ökologischem Katalysator, von Banken oder Hedgefonds ins Leben gerufene Zweckgesellschaft für Investitionen in strukturierte Kreditprodukte, Refinanzierung durch die Ausgabe von ABCP und eigenkapitalähnlichen Papieren, sogenannten Capital Notes, Subprime-Kredite US-Hypothekarkredite an Schulden mit niedriger Bonität. Das ist also so als Grundkurs in Volkswirtschaft, und die Öffentlichkeit besteht ja im Augenblick im Wesentlichen darin, sich gegenseitig zu erklären, was das immer heißt, weil sich kein Schwein merken kann, was ein Swap ist, es sei denn, er sei selber der Ochsenfrosch, der in der Zeit eine Serie vollgeschmiert hat mit der Frage, was ist eigentlich Geld? In der Reihe Grundwissen der Moderne, der Zeitbildungskanon, Folge 18, Geld, Geld der Rohstoff der Wirtschaft. Da heißt es etwa, Geld ist für die Menschen das, was Käse für die Mäuse ist. Eine Belohnung. Sagt aber nicht irgendwer, sondern Ernst Fehr, der von allen den kühlsten Blick auf das Geld hat, weil er zu seinem Beruf gehört. Er ist nämlich Wissenschaftler. Dann geht es immer so weiter und so weiter und so weiter mit dem Swap. Und am Schluss heißt es dann hier, sagt ein anderer Wissenschaftler, ob sich das Wesen des Geldes aber jemals endgültig begreifen lässt. Die Kraft des Geldes zu erklären, sagt Jürg Konzett, Zitat weiter, ist fast so schwer, als wollte man Gott erklären. Nur, dass beim Geld niemand bezweifelt, dass es existiert. Also irgendwie haben Sie eine Ahnung davon, dass sich in Ihrer pragmatisch-rationalen Gesellschaft, die nur auf dem Verfolg von Interessen basiert, ein Spiritualismus einschleicht, der noch gnadenloser ist als der alte Gott der Katholiken. Und wenn diese Erkenntnis kommt, weicht man gerade in Deutschland, dem Land der Veganer, Nichtraucher und anderer Faschisten, immer auf die Esoterik aus. Dann empfiehlt sich etwa ein Blick in die Lektüre der Zeitschrift Einblick. Das ist ein willkürlich herausgegriffenes Esoterikmagazin, wo hinten auch eine Buchrezension ist. In dem Titel wird ein Buch angeboten, Geltung und Geld, wenn das Unbewusste den Geldstrom bremst. Ich lese mal kurz vor. Geht es in diesem Buch um die Frage, wie geistige Kräfte, bewusst oder unbewusst, also unbewusste geistige Kräfte. Naja, die Finanzen sind jedenfalls eine sehr direkte, sichtbare Manifestation der geistigen Kräfte. Was kann ich tun, um meine finanzielle Situation ausgewogen zu halten, beziehungsweise ins Plus zu bringen? Der Autor umspannt einen weiten Bogen. Er zeigt Wege, die eine sehr persönliche Arbeit erforderlich machen, das sich bewusst machen der eigenen Glaubenssätze, Umprogrammierung, Umgang mit Suggestionen und vieles mehr. Des Weiteren wird die Ebene des familiären Kontextes beschrieben. Welche Einflüsse hat meine Familiengeschichte auf meinen Umgang mit Geld und Erfolg? Also der Versuch, um jeden Preis das Geld mental zum Fließen zu bringen, auch eben durch Nachhilfe esoterischer Praktiken. Also ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommen wird. Ich werde am Schluss darauf zurückkommen, weil die Geschichte ist ja nur erst am Anfang. Jedenfalls, alles fasst sich zusammen an einem Buch von André Costolani, einem der bekannteren Spekulanten, ne? Der ein Buch geschrieben hat mit einem verdächtig marxistisch klingenden Titel, Die Kunst über Geld nachzudenken, heißt das Buch. Liest sich ja an sich wie das marxische Forschungs- und Kritikprogramm. Er sagt dann hier, Geld geht zu dem, der es leidenschaftlich begehrt. Er muss vom Geld hypnotisiert sein, wie die Schlange von ihrem Beschwörer. Doch er muss auch einen gewissen Abstand halten. In einem Satz, man muss das Geld heiß lieben und kalt verachten. Und man darf dem Geld nicht nachlaufen, sondern man muss ihm, wie schon Onassis einmal ganz richtig bemerkte, entgegengehen. Das ist also die aktuelle Finanz- und Krisenberatung, die uns in der Presse um die Ohren geschlagen wird. Und ich denke, dass wir jetzt gut beraten sind, eben diesen Begriff von Ideologie als dem objektiv notwendigen falschen Bewusstsein der Produktions- und Zirkulationsagenten von ihrer eigenen Produktionsweise nicht so zu verstehen, als sei es ein Dogma, das uns eingebimst wird, sondern als das Zirkulieren der verschiedenen Meinungen, insbesondere der sich einander ausschließenden Meinungen, was nun Geld sei, basiere es nun auf subjektiver Wertschätzung einerseits oder objektiver Geltung andererseits. Der objektiven Geltung, also die Frage, ob nicht Geld in letzter Instanz doch Gold ist, weil Gold als Naturstoff, es ist ja so knapp, einen objektiven Wert habe, das spare ich mir für später auf, wenn wir über Faschismus und Geld reden. Erstmal nur, dass also das Ideologie das Oszillieren der Meinungen ist über das Geld, wo der eine sagt, man muss das Geld so leidenschaftlich begehren, dass es zu einem kommt. Es muss fließen. Und der andere sagt, kaufe Gold, dann hast du in der Not. Diese beiden Wertbegriffe werden einem beständig entgegengehalten. Und die öffentliche Diskussion in der Krise, die Panik beschwichtigen möchte, besteht genau in diesem Gedankenaustausch. Anders gesagt, in einem Titel eines genialen Aufsatzes von Theodor W. Adorno, es geht um den Zusammenhang von Meinung, Wahn, Gesellschaft. Meinung ist Ideologie in kleiner Alltagsmünze und die Leute fühlen sich aufgeklärt, wenn ihnen ihr eigenes Weltbild in Gestalt wissenschaftlicher Expertisen vom CFR Köln noch einmal bestätigt wird. Dann ist die Propaganda an ihr Ende gekommen, weil jeder seine eigene Idiotie in der Wissenschaft dieser Fernsehprofessoren wiederkommt. Die marxische Kritik der politischen Ökonomie arbeitet ganz anders. Ich will das jetzt nicht die Länge und die Breite darlegen. Ich möchte, weil es ja eine Zitatenschlacht sein soll, die auch noch weitergehen möchte, nur auf einen Punkt konzentrieren. Die Frage, warum kommt es dazu, dass zwei einander ausschließende Meinungen, Wert als subjektive Bestimmung der Wertschätzung, also Wert als rein subjektives Konzept einerseits und Wert als rein objektives, quasi naturales Konzept andererseits, mit dem sich die Öffentlichkeit gegenseitig behagt. die Marx'sche kritische Ökonomie nimmt in diesem Streit keine Stellungnahme. Sie sagt nicht, Wert ist etwas Objektives, weil es auf der Verausgabung von Arbeitszeit beruht und damit ist aller Wert aus Arbeit und aller Wert in alle Banken gehören der Arbeiterklasse. Und deswegen wählen wir Linkspartei. Drum Linkspartei. Sondern die Marx'sche Kritik nimmt als Kritik in diesem Streit nicht nur überhaupt gar keine Stellung, sondern sie erklärt vielmehr, wie es denn überhaupt möglich ist, einen und denselben Gegenstand, Wert, unter zwei einander ausschließenden intellektuellen Perspektiven zu betrachten. Also in eine Konstellation zu bringen, die man seit Kant eine Antinomie nennt. Und wer Marx liest, wird sehen, dass er an bestimmten strategisch wichtigen Stellen seiner Argumentation immer den Begriff der Antinomie anzieht. Der Begriff sagt, in einer Antinomie, wo zwei Thesen miteinander kämpfen, hat jede These gegen die andere Recht, weil beide zusammen Unrecht haben und jede These gewissermaßen den Übergang zu der ihr entgegengesetzten These notwendigerweise erzwingt. Insofern ist es überhaupt kein Wunder, dass die neoliberalen Marktapologeten unserer Zeit in dieser großen Krise das tun, was sie gar nicht tun dürften, nämlich nach dem Staat rufen. Die Voraussetzung ihrer eigenen Argumentation ist das ihrer selbst unbewusste Gegenteil ihrer eigenen Argumentation. Es wird deswegen mit gutem Grund ja immer nur von Geld gesprochen, obwohl Geld noch kein Schwein jemals gesehen hat. Was wir sehen, ist immer nur Währung von einem konkreten nationalen politischen Souverän, einer nationalen Herrschaft, für das auf ihrem Territorium als gültig gesetzte Geld, nämlich die Währung. Das sagt auch Marx ganz klar. In der Analyse der Wertformen kommt ganz klar der Begriff des Geldes vor dem Begriff der Münze. Die Münze ist das für einen bestimmten nationalen Geltungsraum vom Staat für gültig erklärte Geld. Das heißt also, jemand, der einfach nur vom Geld redet, unterstellt dem politischen Souverän, der dieses Geld als konkrete nationale Münze setzt, immer schon als impliziert, weswegen der Übergang auf die andere Position zwar intellektuelles Harakiri ist, aber vollkommen logisch, nämlich ideologisch. Marx zeigt nun, dass der Wertbegriff so konstituiert ist, dass er sich dem bürgerlichen Verstand nur in dieser Antinomie darstellen kann. Ohne das jetzt die Länge und die Breite auszuführen, möchte ich nur sagen, dass einer der Grundirrtümer, weswegen der Marxismus angeblich auf die Seite der objektiven Wertlehre gehört, nämlich Wert würde angeblich durch Arbeit erzeugt, was man mit Marx in keiner Weise halten kann, dass also diese objektive Wertlehre selber auf einen Trick beruht, den ich mal so probehalber nennen möchte, eine ökonomistische Reduktion des marxischen Wertbegriffes. Der Begriff von Wert wird ökonomistisch auf Ökonomie reduziert, anstatt den Wertbegriff, wie Marx das tut, so anzusetzen, um zu erklären, warum es überhaupt einen eigengesetzlichen Bereich gibt, der sich Ökonomie nennt. Wie wird also überhaupt ökonomische Gegenständlichkeit, Wert, Ware, Geld, Kapital, überhaupt konstituiert? Wie kann es sein, dass Ökonomie als ein Bereich mit eigenen Gesetzlichkeiten überhaupt möglich ist? Wertbegriff setzt also an, nicht in der Antinomie auf einer Seite Arbeit gegen Geld oder so, sondern er setzt an bei der Frage der Konstitution. Und da ist nun eine Bemerkung ganz wichtig gegen die Marxisten, weswegen auch ich denke, dass man als Kommunist kein Marxist sein kann, sondern sich bemühen müsste, vielleicht Materialist, klingt ja auch ganz schön, Materialist zu werden. Dass nämlich in gefühlten 95% aller Marx-Einführungen immer gesagt wird, Karl Marx beginnt die Analyse des Kapitals mit der Analyse der Ware, weil die Ware die Elementarform sei des Reichtums, darum beginnen wir mit der Analyse der Ware. Man kann also, ob man nun Elmar Altvater liest oder andere Attac-Ökonomen oder den Wolfgang Fritz Haug liest, diese Einführung, oder sogar den klügsten von allen, den sehr traurigen Michael Heinrich, alle sagen sie, Marx würde die Analyse mit der Ware beginnen. Das ist aber ein Irrtum von Akademikern, die nicht lesen können, die sich fixieren auf den Punkt, wo es nun endlich losgeht mit der Analyse, also wo sie etwas im begriffslos vorausgesetzten, bereits konstituierten, etwas positivistisch, empirisch, soziologisch zerfasern und verkleinern können. Kapitalband 1 heißt ausdrücklich, der Reichtum der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung und die einzelne Ware als Elementarform, damit beginnt die Analyse. Aus dem Satz ist schon herauszulesen, dass der erste Begriff, der fällt, nicht der Begriff der Ware ist, sondern der Begriff des Reichtums ist. Und die Frage, wie kann der Reichtum erscheinen in der Form der Ware? Jetzt ist klar, Reichtum ist das, was erstmal ganz grundlegend begrifflich der Überschuss ist, der die menschliche Gattung vom Ameisenstaat und den Viechern unterscheidet. Eine Kuh produziert keinen Reichtum, sondern sie gibt Milch. Sie kann sich also ihren eigenen Überschuss an Milch auch nicht aneignen und könnte es auch nicht, wenn sie nicht in tierfeindlicher Massentierzucht gehalten würde. Sie ist dazu unfähig, sondern die Gattung überschreitet sich selbst in der Reichtumsproduktion. Könnte sie es aneignen im Kommunismus, hätte sie den Schritt aus der Natur heraus endgültig getan. We'll be right back. kann es nun sein, dass diese Potenz der Gattung, Reichtum zu produzieren und ihn in der Form ihrer einzelnen Exemplare individuell anzueignen, dass dieser Reichtum nur gesellschaftlich erscheinen kann in der Form seines glatten und diametralen Gegenteils, nämlich in der Form der Ware. Heißt ja, der Reichtum erscheint in der Form der Ware. Was ist eine Ware? Eine Ware ist ein privat eigentümlicher Gegenstand, der jeden, der nicht zahlt, vom Gebrauch des Gebrauchswerts, der in der Ware enthalten ist, ausschließt. Reichtum, der freie Aneignung wäre in freier Zeit, ist der komplette Gegenbegriff zur Ware. Wie kann nun der Reichtum so produziert werden, dass er gezwungen ist, in der Form seines eigenen Gegenteils zu erscheinen, also in der selbstnegatorischen Form der Ware? Das kann ja nur sein, wenn der Reichtum auf eine Art und Weise produziert wird, wo die Gattung sich in jedem ihrer einzelnen als Subjekte gesetzten Exemplare selber vom Gebrauch des Reichtums ausschließt, durch die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und die Herrschaft des Menschen über die Menschen. Das ist ja selber schon Selbstnegation der Gattung. Herrschaft des Menschen über den Menschen. Selbstnegation der Gattung und eigentlich ein vermittlungsloses Verhältnis. Ein Verhältnis, das Hegel in seinem Kapitel über Herr und Knecht in der Phänomenologie des Geistes ausführlich analysiert hat. Der Knecht unterwirft sich nur, weil der Herr ihm die Todesdrohung ausspricht und seine Arbeit ist nichts anderes als sublimierte Todesangst. Die Vermittlung in einem nicht vermittlungsfähigen Zustand des absoluten Antagonismus, Herr und Knecht, Herrschaft und Ausbeutung, die Vermittlung, die darin nicht möglich ist, aber gleichwohl notwendig ist, soll Gesellschaft sich reproduzieren können. Das ist das, was Marx mit dem Wort Wert bezeichnet. Wert ist nichts anderes als ein Ausdruck für die vollendet negative Qualität der Gesellschaft selber, für die vollendete Negativität des Bezugs von Individuum auf Individuum in der Form von Herrschaft und Knechtschaft, von Ausbeuterschaft und Ausgebeuteten, eine Form, die dann ihren Antagonismus in den Formen der Rechtssubjektivität, wir sind alle gleiche Rechtssubjekte, denen man nicht ansieht als Rechtssubjekt, sind wir Arbeiter, Kapitalisten, Kleingewerbetreibende und so. Und in der Form des Geldes, das als reine Quantitätsbestimmung die Qualität des Klassenverhältnisses negierend aufhebt. Wert Wert ist also nichts anderes als ein Wort dafür, wie ein Antagonismus, der an sich ein Kampf auf Leben und Tod ist, wie es Hegel auch darstellt, sich gleichwohl vermittelt und die negative Qualität von Gesellschaft als solcher dinglich erscheinen lässt und erscheinen lässt im genauen Sinne der hegelischen Philosophie, wo nämlich die Erscheinung etwas ist, was durch Erscheinen zugleich den fundamentalen Sachverhalt verhüllt. Zur Erscheinung des Wesens, vielmehr des Unwesens, der negativen Qualität, gehört die Verhüllung der Sache gleich selber noch dazu. Und dies im doppelten Sinne, im sowohl ökonomischen wie politischen Sinne. Politischen Sinne dadurch, dass man in der bürgerlichen Gesellschaft als allgemeine, gleiche, vergleichbare und de facto verglichene Rechtssubjekte konstituiert wird. Und im ökonomischen Sinne dadurch, dass man dem Geld nicht ansieht, wer es gebraucht. Ob Arbeiter oder Kapitalist, das Geld ist das gleiche und der Unterschied wird nur in der Quantität selber gemessen. Und das ist jetzt jenseits einer daraus zu entwickelnden Kritik am akademischen Marxismus für unser Thema Krise, Zusammenbruch und so weiter insofern relevant, als eben einerseits der Staat in dieser Konstellation nicht als ein Überbau der Ökonomie erscheint, sondern der Staat oder genauer gesagt der politische Souverän ist konstituierend für das Kapital selber. Er ist sozusagen der Unterbau der ökonomischen Basis noch einmal, weil ja diejenigen, die Waren zirkulieren und gebrauchen, nur in der Form von vom Staat beglaubigten Rechtssubjekten und als Vertragsschließende, die gewaltfrei ihre Waren überantworten und tauschen, funktionieren kann. Ist bereits eine Gleichursprünglichkeit von Kapital als Akkumulation und Souveränität als Gewaltmonopol auf Leben und Tod, das die Herrschaft garantiert, gesetzt. Das ist nun für das Thema von Krise und Zusammenbruch nicht nur Marx philologisch relevant, sondern es ist vor allen Dingen deswegen relevant, wenn man sich vergegenwärtigt, was Marx eigentlich zum Zusammenbruch des Kapitalverhältnisses ausführt. Er entwickelt ja nicht eine These, wo er sagt, wir steigen nun von der Ware als der Elementarform auf das Niveau von Kapitalband 3, wo dann auch noch Krisen dazukommen. Er sagt ja nicht, wir machen eine lineare Gedankensteigerung vom Abstrakten der Ware zum Konkreten der entfalteten gesellschaftlichen Oberfläche. Wir bestreiten ja nicht, wie die Akademiker sagen, gehen ja nicht verschiedene Abstraktionslevels immer höher. Es ist ja keine lineare Bewegung, sondern es ist eine zirkuläre Bewegung. Marx setzt mit dem Begriff des Reichtums einen Anfang nicht nur seiner Analyse, sondern auch des zu analysierenden Gegenstandes zugleich, der durch die Bewegung am Ende auf eine bestimmte Weise wieder eingeholt wird. Darum ist es so wichtig, darauf zu insistieren, dass Marx im Kapital keine Theorie der kapitalistischen Entwicklung gibt, sondern eine Kritik der kapitalistischen Produktionsweise. Kritik heißt, wir stülpen nicht einfach unser Verstandesvermögen auf den Gegenstand, sondern wir versuchen als Philosoph das zu denken, was der Gegenstand von sich selber denken müsste, könnte er denken. Das heißt aber, wenn am Anfang ein Reichtum steht, der in der Form seines eigenen Gegenteils erscheint, dann hat der Reichtum damit sein Urteil über sich selber schon gesprochen. Er hat einen Zustand inszeniert, in dem nur noch kategorischer Imperativ gilt. Die beweislose Evidenz der Vernunft, dass alle Verhältnisse umzustürzen sind. Dies aber nicht als ein moralisches Postulat, was durch einer eigenen gesetzlichen Ökonomie von außen als Werturteil angeklebt wird, sondern als das vom falschen Sozialverhältnis über sich selbst vollstreckte objektive Urteil, wie es eben in der Krise und im Zusammenbruch des Kapitalverhältnisses zur Geltung kommt. Der Satz aus Band 3 des Kapitals, das Kapital ist die Schranke seiner selber, es geht an sich selber zugrunde. Kompletter Zusammenbruch und komplette Unmöglichkeit jeder Reproduktion als einer ökonomischen ist das Urteil, das das Kapital aufgrund seiner eigenen Konstitution über sich selber zu vollstrecken gezwungen ist. Deswegen biegt Marx am Schluss der Entwicklung, die eben nicht linear ist, die nicht vom Abstrakten zum Konkreten aufsteigt, biegt er den Anfang seiner Darlegung auf den Anfang zurück und zeigt, dass ein gesellschaftlich logisch unmögliches Verhältnis, wo jedes Gattungsexemplar nur funktionieren kann, indem es qua Rechtssubjekt die Gattung am anderen aus sich ausschließt, dass dieses Verhältnis nur funktionieren kann, indem es als logisch unmöglich ist, diesen Widersinn auch in der Geschichte im Zusammenbruch jedweder Reproduktion offenbart und an sich selber zugrunde geht, sich auf den Anfang zurückbiegt und entweder den Reichtum aneignbar macht jenseits der wahren Form, also im Kommunismus, oder aber den Reichtum in der wahren Form zugrunde gehen lässt und ihn zerstört, wovon dann Faschismus, Nationalsozialismus gar nur der allerextremste und zugespitzteste Ausdruck ist, der gerade von denjenigen Sorten Pseudolinken, die auf den Staat vertrauen, als den Krisenretter gewissermaßen noch provoziert wird. Und so zeigt sich dann auch, warum eines der liebsten Zitate von Theodor W. Adorno ein Zitat war aus Hugo von Hofmannsthal, wo Hofmannsthal sagt, die gefährlichste Sorte von Dummheit ist ein scharfer Verstand. Die gefährlichste Sorte von Dummheit ist ein scharfer Verstand, nämlich diese analytische Fähigkeit, etwas zu zergliedern, es herunter zu untersuchen, bis auf Gender Mainstreaming von Fondsmanagern und auf die Größe und Dickheit von Agenten, ohne jemals die Konstitution selber zu ergreifen. Darum gilt, was der Situationist Guy Debord, der ein ziemlicher Trottel war, aber trotzdem einmal ganz klar gesagt hat, die Wahrheit des Kapitals ist die Negation des Kapitals. Man kann keine wahrhaftigen Sätze sagen über einen an sich unwahren Gegenstand, ein Gegenstand, der unwahr ist, weil die Gattung nur existiert durch den wechselseitigen Ausschluss aller Individuen durcheinander. Wechselseitige Negation der Gattung durch die Subjekte. Und deswegen ist Wahrheit kein Satz über das Kapital, etwa in dem Sinne, wie Elmar Altvater sagt, wir müssen den Kapitalismus besser verstehen, um ihn retten zu können. Da wird theoretisch abgebildet. Da wird versucht, ein objektives Gesetz des Kapitals zu identifizieren und im Hirn wiederzuspiegeln, als wäre das Hirn eine Art philosophisch gehobener Diaprojektor oder irgend so etwas. Nein, eine wahrhaftige Aussage über das Kapital wechselt, indem sie wahrhaftig ist, ihr eigenes Terrain und kann nur als praktische Tat gelten. Also, die Wahrheit des Kapitals ist die Negation des Kapitals, ist kein theoretischer Satz mehr, sondern eine Abschaffung. Eine Abschaffung, die Marx im Modus der Kritik ganz genau antizipiert, wenn er versagt, Kritik will ihren Gegner nicht widerlegen, wie etwa beim akademischen Symposium zwischen den verschiedenen Fraktionen der Volkswirtschaftslehre, sondern die Kritik will ihren Gegner vernichten. Sie will ihn unmöglich machen, in seiner Konstitution selber ihm die Wurzel abschneiden. Auf der Basis nun, dass Marx im Kapital keine lineare Entwicklung beschreibt, sondern die Bewegung eines automatischen Subjekts Kapital beschreibt, das selber noch nicht mal in einem Kreislauf sich befindet, sondern in einer Art spiralförmigen Bewegung sich befindet und sich derart auf seinen Anfang zurückbiegt. In diesem Zusammenhang, denke ich, ergeben sich jetzt die Begrifflichkeiten, die die gegenwärtige Krise, die ich für eine Zusammenbruchskrise halte, auch begreifbar machen. Ich will jetzt nicht erklären, warum diese Ideologie, es gäbe eine Realwirtschaft einerseits, eine Finanzwirtschaft andererseits, warum das eben pure Ideologie ist, die schon der antisemitische Spaltung am Kapital von raffendem jüdischen Kapital und schaffendem deutschen Kapital schon vorarbeitet. Kapital kennt keine Grenze zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Vielmehr ist es so, dass gerade die Finanzwirtschaft es ist, die versucht, dem Kapital zu seinem eigenen Begriff in der Wirklichkeit zu verhelfen. Kapital ist ja nicht einfach nur Kreislauf einer Wertsumme, was immer das sein mag, sondern ist der Reproduktion dieser Summe auf immer höherem Niveau. Das heißt, hier spielt der Faktor der Zeit eine ganz zentrale und wesentliche Rolle. Wenn man etwa eine der am meisten missverstandenen Bestimmungen, die Marx über das Kapital gibt, sich im Einzelnen anhört, da schreibt er etwa hier, der Wert geht beständig von einer Form in die andere über, ohne sich in dieser Bewegung zu verlieren und wandelt sich so in ein automatisches Subjekt. Das gilt ja gemeinhin von von vulgären akademischen Marxisten als der Ausdruck von Hegel-Marxismus. Hier würde ja der Kapitalbegriff mit dem hegelischen Weltgeist identifiziert, das sei ja als Idealismus, und würde dann auf den weiteren Stufen der Abstraktionslevels durch die Einführung der Fabrik, der Manufaktur und so weiter überwunden und weitergetrieben. Gar nicht, denn hier heißt es dann weiter nachher, als das übergreifende Subjekt eines solchen Prozesses, worin er, also der Wert, Geldform und Warenform bald annimmt, bald abstreift, sich aber in diesem Wechsel erhält und bestätigt, bedarf der Wert vor allem einer selbstständigen Form, wodurch seine Identität mit sich selbst konstatiert wird. Und diese Form besitzt er nur im Gelde. Der reine Prozess kann nicht sein ohne eine Vergegenständlichung, ohne eine Identität, wo die Identität als Nicht-Identität, also als Differenz einer Wertsumme, notiert wird. Der Prozess braucht die Dinglichkeit des Geldes, um eine objektiv-gesellschaftliche Gültigkeit der gehabten Akkumulations- und Verwertungsprozesse zu konstatieren. Gleichwohl ist das Geld als reine Dinglichkeit genauso eine objektive Schranke der Akkumulation, die dem Kapital im Wege steht. Kapital ist also eine beständige Rationalisierungsbewegung, um eine reine autistische Subjektivität zu produzieren, die es gleichwohl nicht produzieren kann, soll es einen gesellschaftlichen gültigen Ausdruck seiner selbst in der Dinglichkeit des Geldes erreichen. Die ganzen Rationalisierungen des Bankwesens bis hin zu den absurdest erscheinendsten Formen von Swaps sind alles nur Methoden, einerseits die Zeit als eine äußere Schranke des Kapitals abzuschaffen, zu minimieren, zu reduzieren und zweitens mit den Formen von Papiergeld, Kreditgeld und so weiter die Dinglichkeit des Geldes möglichst auf Null zu reduzieren. Aber gleichwohl lässt sich diese Dinglichkeit in letzter Instanz nicht beseitigen. Und darum sagt Marx, weil nicht begriffen werden kann, dass das Geld aus seiner reinen Kreditgestalt, wo es rein subjektiver Wert ist und Vertrauen, von Zeit zu Zeit in das Monetarsystem, wo nur noch bare Zahlung zählt, umschlagen muss. Deswegen fügt sich bei all diesen Ökonomen zum theoretischen Schrecken vor dem Geld die praktische Panik im Angesicht des Geldmangels. Marx kann nun erklären, dass der Wert nicht, wie schon gesagt, auf Arbeit basiert, dass Arbeit nur eine abgeleitete Bestimmung des Wertes ist, nämlich dieser Form negativer sozialer Vermittlung, sondern er kann auch zeigen, dass Wert nichts anderes ist als verdinglichte Zeit der Vergesellschaftung selber. Was ist eigentlich die Zeit des Kapitals? Jeder kennt die Bestimmung am Anfang von Kapitalband 1, wo Marx den Begriff der gesellschaftlich durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit einführt. Da ist schon klar gesagt, der Wert beruht nicht auf der konkreten Arbeit, die konkrete Arbeiter geleistet haben, weil der Wert sich erst ex post der wirklichen Arbeit durch die Konkurrenz ermittelt und damit zum aber auch nicht mathematisch darstellbaren Wert führt einer durchschnittlich gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Jede konkrete Arbeit, jedes konkrete einzelne Leben, jedes wirkliche Individuum ist so weit schon entwertet, wie es unter diesem gesellschaftlich notwendigen Durchschnitt liegt. Wichtige Unterscheidung, empirisches Individuum und kapitalfunktionales Individuum. Eine Entwertung, die durch den spezifisch kapitalen Zeitbegriff da schon inszeniert wird. Und das ist nur der Anfang der Zeitanalyse, die Marx und Kapital vornimmt. Ich will nur kurz auf den zweiten Band des Kapitals rekurrieren, wo Marx sagt, die Zeit des Kapitals ist nicht die lineare Zeit des Lebens konkreter Individuen, das von der Wiege bis zur Bahre geht, sondern die Zeit des Kapitals ist noch nicht einmal die Kreislaufzeit, sondern die Zeit des Kapitals ist ihrem Begriffe nach Nullzeit. Wörtlich, Kapitalzeit ist Nullzeit. Auflösung des Kapitals in reinen Prozess ohne Vergegenständlichung in der Form des Geldes. Diese Zeit ist die Zeit, die dem Kapital begrifflich eignet und die es in seiner historischen Entwicklung durch die Rationalisierung des Bank- und Kredit- und Geldwesens auch in der Wirklichkeit darstellen möchte, in einer fundamentalen Revolution gegen jede Stofflichkeit. Das Thema beginnt schon gleich am Anfang des Kapitals, wo Marx sagt, die Gebrauchswerte sind nur die stofflichen Träger des Tauschwertes. Die Individuen sind nur die stofflichen Träger der juristischen Subjektform. Eine zwar notwendige, aber nicht konstituierende Bedingung. Der Gebrauchswert konstituiert nicht den Tauschwert. Das Individuum konstituiert nicht seine eigene Subjektivitäts- und Rechtsform. Es ist zwar notwendig, aber notwendig im Sinne eines zum Verschwinden zu bringenden durch die historische Entfaltung des Kapitals und durch seine Krisen hindurch. Kapitalzeit ist Nullzeit. Ist aber zugleich die Zeit, wo das Kapital seinem eigenen Begriff gerecht wird, indem es eine alte Spekulation von Immanuel Kant gewissermaßen wahr macht, wo Kant sich fragt, was unterscheidet eigentlich einen gedachten Taler oder einen gedachten Euro von einem wirklich praktisch vorhandenen, auf der Hand liegenden Euro? Das sagt Kant eigentlich überhaupt nichts. Denn die Aussage, Geld ist, da kann ja das ist dem Geldbegriff keine Bestimmung hinzufügen, die nicht im Geld bereits angelegt wäre. Und das Sein des Geldes fügt zum Begriff des Geldes nur das Akzidenz seiner Existenz hinzu. Also den Zufall dessen, dass es auch wirklich dinglich empirisch ist. Was aber begrifflich gar nicht erfordert ist. Gott kann in vollendeter Ganzheit seiner Bestimmungen existieren, ohne sich, wie es der Wert im Geld tut, zu verdinglichen. Und er ist doch Gott. Der Ausdruck Gott ist, sagt Kant, sagt nicht, dass im Begriff Gottes ein Mangel angelegt wäre, dass er also nicht existieren würde, sondern die Existenz ist ein reines Akzidenz, ein zufällig hinzutretendes, was vom Begriff selber nicht erfordert ist. Also, jetzt kommen wir wieder auf die verschiedenen Wertbegriffe. Wenn es stimmt, dass die Differenz zwischen einem gedachten Dollar und einem wirklichen Dollar nur der Zufall der Existenz des wirklichen Dollars als eines empirischen Gegenstandes ist, ist es klar, dass die Rationalisierung der Kapitalakkumulation versucht, auch diese Dinglichkeit hinwegzuarbeiten und eigentlich auf einen Zustand hinwirkt, wo wir den Wert gewissermaßen telepathisch übertragen können. Denn wenn der Wert ja nur auf subjektiver Wertschätzung beruht und wenn alle, wie alle sagen, Geld ja nur eine Art pfiffig ausgedachtes technisches Mittel ist, um besser tauschen zu können, dass nicht ich ein Jever-Bier herstelle und mit deinen Büchern tausche, was natürlich unpraktisch wäre, sondern wir haben ein Drittes der Vermittlung, ist aber nur praktisch schön ausgedacht und kein Wesen an sich selber, dann löst sich Geld allerdings in Psychologie auf. Und es wäre die große Frage an die neuronale Ökonomie und die ganze Psychologie vom Geld, warum dann eigentlich nicht Geld telepathisch übertragen werden kann oder durch einen tiefen Blick in die Augen des Wirts oder in die Augen des Verkäufers, wo ich ihm bedeute 87, 8,50. Und er kann diese 8,50 mit gesellschaftlich objektiver Gültigkeit in seiner Seele verbuchen. Wenn er es akkumuliert hat, dann dem anderen sagen 29, der sagt dann 89 weiter. Und die gesellschaftliche Gültigkeit des Geldes wäre damit erbracht. Wäre auch der Staat vollkommen überflüssig, weil ja dann der Satz des Grundgesetzes, alle gültigen Zahlungen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben früher in D-Mark, heute in Euro erbracht zu werden, wäre die Zentralbank überflüssig. Wir könnten akkumulieren ohne Ende, Billionen aufhäufen, indem wir einfach einen tiefen Blick in die Augen werfen. Und das ist die Utopie des Kapitals von sich selber, die es um jeden Preis realisieren möchte, die es nicht realisieren kann, weil die Stofflichkeit in der Ökonomie nicht letztgültig zu vernichten ist. Und in diesem Konflikt zwischen Form und Stoff, da entfaltet sich nun das Krisenproblem und damit auch das Problem des Zusammenbruchs der kapitalistischen Produktionsweise. Also das, wie Marx sagt, das Kapital ist die absolute Schranke seiner selber, als vollkommener Zusammenbruch jedes in der Form der Ware konstituierten Reichtums. The best results. Das halte ich auch für das stärkste Gegenargument gegen diese Trennung von Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Ich erspare mir jetzt das Zitatenbombardement mit mit einschlägigen Zitaten, weist nur darauf hin, dass eines der zentralen antisemitischen Stereotypen diesbezüglich, da kommen wir gleich auf den Staat, von den Nazis immer illustriert worden ist mit einem Foto, einem Bild des jüdischen sozialdemokratischen Reichsfinanzministers Rudolf Hilferding, der in der letzten demokratischen Regierung 28 bis 30 eben Finanzminister war, als Autor des Buches Das Finanzkapital. Und da hatten die Nazis ein Plakat gemacht, wo der Hilferding so breit, schmierig, jüdisch grinsend, ne, unter Geldscheinen sitzt, ne, und so zählt und macht. Und die Unterzeile war, das war das semitische Werk. Die Deutschen hatten das Papier, die Juden hatten den Wert und das Gold. Wo also Krise artikuliert wird als völliges Auseinandertreten von subjektivem Wert in Form des Papiergeldes und objektiven Wert. Wo nun der Faschismus eben diejenige Instanz ist, die autoritär die Identität des Wertes in seinem Geldzeichen zu garantieren hat, durch eine autoritäre Transformation des Politischen. Das ist, denke ich, das, worauf die gegenwärtige Krise auf ihren Fixpunkt gewissermaßen hinaus zielt. Der Staat ist dabei, eine Art permanenten großen Krisenstab einzurichten, der schon längst Formen angenommen hat, die den großen Krisenstab während der Verfolgung der RAF in den 70er Jahren weit überschreiten, wo die Gewaltenteilung längst aufgehoben ist, wo der große Krisenstab etwa gelegentlich der 50 Milliarden Dollar Rettung der Hypo Real Estate Bank, die mussten um jeden Preis bis montags morgens 2 Uhr ihr Rettungspaket für die Hypo Real Estate Bank abgeschlossen haben, weil um 2 Uhr morgens die Börse in Tokio eröffnet und eine Nachricht von der Pleite der Hypo Real Estate Bank ungeheure Folgen gehabt hätte. Und um diesen Termin zu erreichen, also in dem Versuch des politischen Souveräns irgendwie auf die Echtzeit der kapitalen Vergesellschaftung zu kommen, in Echtzeit mit der Ökonomie zu agieren, da reißt der Staat natürlich als Souverän sämtliche Schranken der Gewaltenteilung nieder. Oder vielmehr erreißt sie nieder mit Zustimmung eben der Repräsentanten der verschiedenen Organe der Gewaltenteilung und bereitet dort eben den autoritären Staat der nackten und reinen Entscheidung vor, der dann von eventuellen Nazis genau so anzueignen ist, wie das Regime der Brüningschen Notverordnungspolitik nach Artikel 48 Weimarer Verfassung, nachdem 3 Jahre regiert worden ist, nach dem Ende der Regierung Hilferding, in den Jahren 30 bis 33, wie der bürgerliche Staat, die bürgerlichen Parteien durch den exzessiven Gebrauch der Notverordnungspolitik dem Führer die zentralisierte autoritäre Gewalt gewissermaßen vorbereiten, überantworten und ihm das schenken. Das ist die Phase, in der wir gegenwärtig meines Erachtens uns befinden. Und die Öffentlichkeit genießt dieses Oszillieren zwischen den verschiedenen Bestimmungen in einer gewissen Angstlust. Also mir scheint der Begriff der Angstlust für die gegenwärtige Lage angebracht zu sein. Man fürchtet sich vor etwas, wonach man sich zutiefst sehnt, ist damit gewissermaßen paralysiert, in einem Schockzustand. Es gibt keinen Run auf keine Bank in Deutschland im Augenblick. Aber kann sich diese Paralyse auch leisten, weil man gewissermaßen in die Faschismusfähigkeit seines eigenen Souveräns, seines Staates, ein nur allzu gut begründetes Vertrauen hat, dass der schon die Differenz zwischen dem Wert und dem Geld, so wie in diesem Nazi-Bild von Rudolf Hilferding, schon wieder wird schlichten können. Herrscht gewissermaßen die Stille vor dem Schuss. Es ist eine Stille da, die so unheimlich ist, dass der Radau jeden Augenblick losbrechen kann. Und man fragt sich nun, wie verkraften die das eigentlich in dieser Angststarre, in dieser Erwartungslust, in diesem simulierten Schock, in diesem Vertrauen darauf, dass der Staat von Auschwitz seine Kraft nicht verloren hat, durch Vernichtung alles wieder ins Lot zu bringen. Wie reagieren da eigentlich die etwas sensibleren Gemüter unter den uns verwaltenden Charaktermasken? Und da sieht man, denke ich, dass in der Wirtschaftspresse, gerade in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, etwas gepredigt wird, was man mit Ernst Jünger den heroischen Realismus nennen könnte, dass man in Stahlgewittern, wenn die Bombe näher schlägt, doch eigentlich ganz ruhig ist. Denn ob es mich trifft jetzt oder nicht, ist ganz egal, weil ich weiß mich ja selber schon, als ein gerade als deutscher Kapitalfan lebensunwertes Leben, denn ich habe mein Urteil, dass die Gesellschaft und die Geschichte nie über mich verhängt haben, eigentlich intern über mich bereits verhängt. Das ist vielleicht die Frage danach, warum die Nazis wie Heinrich Himmler in den letzten Tagen ihrer unseligen Existenz immer mit einer Zyankali-Kapsel im Maul herumgelaufen sind, quasi als lebende Tote, die mit ihrem Leben abgeschlossen hatten, gewissermaßen in höherer Form bereits das objektive revolutionäre Urteil über ihre Existenz in ihrer jederzeitigen Selbstmordbereitschaft vorweggenommen hatten. Deswegen die Zyankali-Kapsel. Und als lebende Tote, als Untote gewissermaßen ihr Leben da geführt haben, wo dann sensiblere Gestalten der Herrschaft regelmäßig in Suizid und Amok verfallen. Also die wirklich sensiblen Spekulanten setzen ja ihrem Leben oft selbst ein Ende, oft auch im Amoklauf. Vor kurzem gab es eine Demonstration von der Gruppe IWW, das sind so alte Rätekommunisten in den USA, die es auch noch gibt. 250 Leute, die haben eine Demo gemacht in der Wall Street mit großen Plakaten. Jump, you want it, jump. Ne? Aber da kann keiner mehr springen, weil mittlerweile haben die Hochhäuser auch Air Condition, da kann man kein Fenster mehr aufmachen, also die Genossen warteten umsonst. Aber das war an sich ein richtiger Gedanke. Und dann fragt man sich halt, wie diese Panikbereitschaft und diese gebremste Panik, diese in der Angstlust gebremste Panik, was die für ein sozialpsychologisches Fundament hat. Schrift eines sozialdemokratischen Anarchisten aus dem 19. Jahrhundert, die Eigentumsbestie. Es ist jemand, der mit seiner sozialen Funktion in der Klassengesellschaft quasi organisch verschmolzen ist, der zwischen seiner naturalen Existenz und seiner sozialen Funktion noch nicht einmal mehr den Unterschied machen kann, den man vielleicht sogar an jedem Menschen mit Hilfe der Psychoanalyse zutage fordern könnte, wenn man 3 Jahre Zeit hätte, sondern wo die Sozialfunktion unmittelbar verschmolzen ist und wo die Charaktermaske keine Maske mehr ist, sondern gewissermaßen aufoperiert oder implantiert und festgenäht ist. Und da gibt es einen ganz schönen Aufsatz von einem gewissen Christian Deutschmann, ist ein linker Sozialdemokrat, der sich mal gefragt hat, was ist eigentlich die Geldpsychologie in Bezug auf die Leute, die diesen Hedgefonds überhaupt das Geld gegeben hat. Dann kommt er darauf, dass diese Eigentumsbestie, die jetzt ein Naturrecht auf Rendite proklamiert für sich, dass diese Eigentumsbestie vor allen Dingen im akademischen Mittelstand der Zahnärzte, Anwälte, all diejenigen also, die glauben, sie hätten durch eigene Arbeit eine großartige Leistung erbracht, die sie aufs Konto legen und dafür das Recht erwerben, wie Deutschmann schreibt, das Recht oder die Rendite kommt aus dem Portfolio wie der Strom aus der Steckdose. Wo also das gesellschaftliche Akkumulationsverhältnis schon ganz und gar in ein Naturverhältnis verwandelt worden ist und diese Eigentumsbestie ein Recht auf Mehrwert fordert, so wie jeder ein Recht auf atembare Luft fordern kann. Diese Verschmelzung allerdings von gesellschaftlichen und naturalen Bestimmungen, das ist das originäre faschistische, im Mittelstand immer schon schlummernde Syndrom, das Horkheimer und Adorno insofern charakterisiert hatten, als sie sagten, der Faschismus sei nichts anderes als die Reorganisation des Bürgertums als hundertprozentige Rasse. Antisemitismus hat ja nicht nur bezweckt die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, sondern er hat noch weiterhin bezweckt, durch die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden hindurch einen Deutschen zu erzeugen, für den Atmen und Renditekriegen gleichermaßen natürliche Bestimmungen sind, in dem Sinne, dass es ein Naturrecht gibt, auch Profit und der Profit so aus dem Aktiendepot kommt wie der Strom aus der Steckdose. Das war ja das Bild vom Deutschen, das mit Mittel und Hilfe der Nürnberger Gesetze gewissermaßen ex negativo in dem Kampf gegen die Juden erzeugt werden sollte. Und diese Verschmelzung von gesellschaftlichen und naturalen Bestimmungen in der deutschen Rasse ist natürlich Rassifizierung des Reichtums, das, was als Erbe des Faschismus geblieben ist, was im Grundgesetz kodifiziert worden ist und was im Staatsapparat verkörpert worden ist, worauf der Deutsche allerdings zu Recht hundertprozentig vertrauen kann. Das nämlich die Gleichheit aller vor dem Recht in sich selbst, weil es eine falsche Vergleichung verschiedener Individuen in der Subjektform des Rechts ist, umschlagen muss ins Unrecht durch die egalisierte und homogenisierte Volksgemeinschaft. Das, was in den Kommentaren der FAZ sich langsam anbahnt und was in der Massenstimmung immer da ausagiert wird, wo auch im pseudoreformistischen Gestus der Staat angerufen wird, der nun eine Art Triumph des Willens über den Sachzwang der Ökonomie erkämpfen soll, indem er eben diese Aber- und Abermilliarden in den Gulli kippt. Und die Kritischen sagen dann eben, ja, wenn wir die Milliarden in den Gulli kippen, dann wollen wir ja wirklich die Vergesellschaftung des Finanzwesens, wollen also der Perspektive nach ein demokratisches, vielleicht sogar sozialistisch-kommunistisches Geld, ein Ausdruck übrigens von Stalin, sozialistisches Geld, ein Ding der materialistisch gesehen vollkommenen Unmöglichkeit. Man kann keine Verkörperung eines irrationalen sozialen Verhältnisses in eine selber noch planbare Form gießen. Daran ist ja auch der Osten als Planwirtschaft kaputt gegangen, an diesem Syndrom. Aber eben dahinter steht eben das Staatsvertrauen. Und das gerade von dem linken Flügel der gegenwärtigen Finanzkrisenkritiker in das Publikum hineingetrommelt wird, könnte man fast sagen. Man fühlt sich erinnert an eine Schlusspassage des Kommunistischen Manifests über die Sozialreform der marxischen Gegenwart, wo Marx am Schluss schreibt, ein Teil der Bourgeoisie wünscht den sozialen Missständen abzuhelfen, um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern. Es gehören hierher Ökonomisten, Philanthropen, Humanitäre, Verbesserer der Lage der arbeitenden Klassen, Wohltätigkeitsorganisierer, Abschaffer der Tierquälerei, 1848, Abschaffer der Tierquälerei, Mäßigkeitsvereinschifter, Winkelreformer der buntscheckigsten Art. Bei Marx fehlen jetzt nur noch die Ökologen und die Feministinnen, die Postmodernen und die Veganer, die Autonomen und die Pazifisten, um das Maß derer vollzumachen, denen kein guter Rat mehr helfen kann. Man ist ja im Angesicht solcher Leute und ihrer Ökonomen immer auf das alte Sprichwort zurückgeworfen, um sich überhaupt noch helfen zu können. Das Sprichwort lautet, und damit ist eigentlich jede Dialektik in der Quintessenz gefasst, wer einen guten Rat versteht, der braucht keinen, und wer ihn braucht, der versteht ihn nicht. Das ist die ursprüngliche dialektische Situation, die tatsächlich durch keine Politik, keine Manipulation, keine Propaganda, keine Gegenöffentlichkeitspflege aufhebbar ist. Wer einen guten Rat versteht, der braucht ihn eigentlich nicht. Man kann ihm nichts mehr sagen, vielleicht etwas zeigen. Und wer ihn braucht, der wird ihn überhaupt gar nicht verstehen, weil er in diesem Fall so in den Wahn hineingebannt ist. Der Staat, das seien ja eigentlich wir. Und im Staat würden wir im Verfolg unseres freien Willens uns über uns selbst beherrschen können. Und dann ist alles möglich. Dann fehlt eben in der Liste der von Marx genannten Tierquäler, Abschaffungsleute eigentlich nur noch eins. Das sind die Silvio-Gesell-Anhänger, also diejenigen, die denken, wir könnten jetzt auf das Geld ganz und gar verzichten, aber es vorher noch ganz anders organisieren, etwa ein Geld ohne Zinsen und Inflation zu schaffen. Warum habe ich, Idiot, mein altes Monopoly-Spiel weggeschmissen, habe die vielen schönen Geldscheine nicht behandelt? Denn es geht ja darum, das Staatsmonopol auf Geld durch die Erfindung von Privatwährungen zu substituieren. Und dann schreibt die Autorin des Buches Geld ohne Zinsen und Inflation in 22 Sprachen übersetzt. Margaret Kennedy ist Vordenkerin der Regionalwährung in Deutschland. Kennedy hält das Finanzsystem für krank. Interview in der Süddeutschen Zeitung. Am Schluss sagt sie, die Frage der SZ, geht es um die Gier nach dem Geld? Darf die Antwort, Geld ist ein Suchtmittel. Neben Sexismus und Rassismus gibt es Pekunismus, Geldgier. Den Sexismus haben wir illegalisiert, den Rassismus haben wir bekämpft, den Pekunismus achten wir noch als legal. Eine Geldaristokratie beherrscht die Welt. Alles fließt jenen zu, die ihr Geld verleihen können. Die Masse der Kreditnehmer sind die neuen Sklaven, die leider ihre Ketten nicht sehen, Zitat Ende, aber ihren Führer, wenn er wieder auferstehen wird, durchaus in der Lage sein werden zu erkennen. Und es wird eben der Souverän sein, der versucht, die Echtzeit der kapitalen Vergesellschaftung einzuholen. Natürlich noch aus dem Kapital von Marx zitieren. Reinhard Marx, das Kapital. Ein kongeniales Werk, wo genau diese Sorte falscher, reaktionärer, deutschsozialistischer Kapitalkritik bis zum geht nicht mehr exerziert wird. Aber eigentlich denke ich, dass jedes Zitat aus diesem Buch den starken Eindruck des Kampfes gegen den Pekunismus eigentlich nur verwischen könnte. Vielleicht deswegen nur eine Zeile. Wir dürfen bei unserem Einsatz für ökologische und soziale Verantwortung nicht gegen den Markt kämpfen, sondern wir müssen uns seine Gesetze zu Nutzen machen. Ein Umdenken, also Umdenken ist immer ganz wichtig. Man darf nie Geld zerstören. Man muss nur einen anderen Umgang mit dem Geld pflegen. Man muss es eben umdenken. Um die Ecke denken ist schon zu viel verlangt. Ein Umdenken ist dringend erforderlich, auch von uns als Konsumenten. Wenn es beim Textildiscounter um die Ecke ein paar Jeans für ein paar Euro gibt, sollten wir uns, bevor wir zugreifen, einmal fragen, wie solche Preise überhaupt zustande kommen können. Aber auch bei teureren Textilien sollten wir einmal auf das Etikett schauen und uns die Frage stellen, wo, unter welchen Bedingungen die Sachen hergestellt werden. Wir müssen uns viel stärker unserer Macht als Verbraucher bewusst werden und hier Verantwortung zu übernehmen. Wenn an den Produkten eines Unternehmens das Blut und die Tränen von modernen Arbeitssklaven kleben, dann sind wir moralisch verpflichtet, solche Produkte nicht zu kaufen und mit unserem Geld solche Verhältnisse nicht zu unterstützen. Ich freue mich über die kritischen Medien, die uns als Konsumenten helfen und die modernen Ausbeuter zunehmend beim Namen nennen. An sich eine schöne Sache dieses erzbischöflichen Kapitals, aber hier hat eben, muss man jetzt akademisch kritisch anmerken, der Genosse Reinhard Marx leider die moderne neuronale Finanzökonomie noch nicht ausreichend rezipiert, weil einer Meldung der FAZ von vorgestern zufolge ist es so, dass Deutsche oft wenig Preisgespür haben und die Verbraucher in Deutschland die Produkte oft teurer schätzen, als sie sind. Er gab eine Untersuchung des OC&C Strategy Consulting. Sie beruht auf insgesamt 50.000 Kundenbeurteilungen. Also ob 50.000 durch ein empirisch valides Sample ist. Naja, die Verbraucher sollen dabei schätzen, wie viel ein Warenkorb mit ausgewählten Produkten bei den jeweils führenden Händlern kostet. Die deutschen Verbraucher lagen mit ihren Schätzungen im Schnitt um 10,1% daneben. Die Preise von Lebenshaltungs- und Unterhaltungselektronik konnten sie recht gut schätzen. Kleidung und Schuhe eher schlecht. Der Bischof ist anderer Meinung. Diese Produkte nahmen die Kunden neben Kosmetika und Parfums als teurer wahr, als sie in Wirklichkeit waren. In Frankreich verschätzten sich die Kunden im Schnitt nur um 6,2%, in Großbritannien nur um 8,1%. In Amerika dagegen betrug die Abweichung durchschnittlich 17,9%. Aber trotz aller Defizite, das Preisgespür in Deutschland hat sich im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verbessert, schreiben OC&C Strategy Consultants. Dankeschön für eure Geduld.
Gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute mit Joachim Bruhn und seinem Vortrag Kalkül und Wahn, Vertrauen und Gewalt. Der Titel war so schön wie der ganze Vortrag. Kalkül und Wahn, Vertrauen und Gewalt. Vor dem Ausnahmezustand des Kapitals. Wollen wir hoffen, dass er nicht recht behält. Aber ich habe da so meine Zweifel. Das war Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Dr. Indoktrinator. Tschüss.